den Auferstehen. Halle, Halleluja, wir werden auferstehen.
Und das ist im Refrain, da gibt's noch eine Strophe. Die geht so.
Die Waffen verrotten zu Staub, die Bomben werden taub. Unser Zählen reicht nicht bis 10. Wir werden auferstehen.
Versuchen wir die Strophe.
Die Waffen verrotten zu Staub, die Bomben werden taub. Unser Zählen reicht nicht bis 10. Wir werden auferstehen. Wir sind alle Halleluja. Wir werden auferstehen. Kleider von Motten zerfressen, mit neuem Maß wird gemessen, verlogen, es wird nicht bestehen, wir werden auferstehen. Vermehren, die Armen kommen zu Ehren, Banknoten im Winde verwehen, wir werden auferstehen. Halle, Halleluja, wir werden auferstehen. Halle, Halleluja, wir werden auferstehen. Die Blinden sehen klar, die Lahmen werden gehen, wir werden auferstehen. Wir singen.
Wir haben es seit Weihnachten nicht mehr gesehen. Ich möchte mich bei euch bedanken für die Weihnachtskollekte. Die ist einsame Spitze. Die lassen ein. Wenn man sich mit den Musikern einlässt, wird immer nichts. Das kenne ich schon. Also ich wollte mich bei euch bedanken für die Weihnachtskollekte. Die ist so hoch gewesen, das ist die höchste Kollekte gewesen, die wir jemals in diesem Jugendgottesdienst eingesammelt haben. Und die Kollekten in diesem Gottesdienst sind an sich schon hoch genug. Ich habe noch nie von einem Jugendgottesdienst gehört, wo so viel Geld eingesammelt wird wie hier bei euch. Und diesmal war es also so unwahrscheinlich hoch, also ehe ich die Summe nenne, will ich euch erst die Geschichte erzählen zum Lohn. Da geht's auch um viel Geld. Ihr wisst ja, wenn man sich ein Auto kauft, da muss man erst einen Grundpreis bezahlen und dann muss man oft noch einen Aufpreis für alle möglichen Extras bezahlen. Und der Vorsitzende einer LPG, der hat sich beim Kauf einer Kuh geärgert über die vielen Zusätze, die er da blechen musste. Und als später das Werk Sachsenring bei diesem LPG-Menschen eine Kuh bestellt fürs Ferienobjekt, der liefert ja die Kuh mit folgender Rechnung. Kuh-Grundpreis Standardausführung 4.800 Mark. Nun geht's los. Zweifarbig, schwarz-weiß, 300 Mark. Rindlederbezug, 200 Mark. Behälter für Produktionsspeicherung, 100 Mark. 4 Zapfhähne zu 25 macht 100 Mark. 2 Hörner zu 35 macht 70 Mark. Fliegenwedel halbautomatisch 60. Düngevorrichtung vollautomatisch 120 Mark. 50 Kilo Transportverpflegung, 50 Mark. Transport vom Stall zum Ferienobjekt, 30 Mark. Und dann noch für die Qualität Kuh, 50 Mark. Total Kuh in gewünschter Ausführung, 5.880 Mark. So, das war die Geschichte. Jetzt kommt die Kollekte. Wir hatten gesammelt für die Aktion Brot für die Welt. Und die Summe, die ihr da gespendet habt, die hat also wirklich das Zeichen Kuh verdient. Ich lese euch gleich zum Lohn noch was über die Kuh vor. Ich habe gerade ein Buch geschenkt bekommen, das große Heinz-Erhardt-Buch von diesem herrlichen Humoristen. Und da gibt es ein Gedicht drin, das heißt Die Kuh. Auf der saftig grünen Wiese weidet ausgerechnet diese eine Kuh, eine Kuh. Ach, ihr Herz ist voller Sehnen und im Auge schimmern Tränen ab und zu, ab und zu. Was ihr schmeckte, wieder kauze mit der Schnauze, dann verdauze und macht Mu und macht Mu. Träumend und das Maul bewegend schaute dämlich in die Gegend, grad wie du, grad wie du. So, das war das Gedicht. Jetzt kommt also endgültig die Kollekte. Das war wirklich ein Gedicht, das war ein Traum, das war eine Sensation. Passt auf, das waren 10.977 Mark und 95 Pfennig, also fast 11.000 Mark. Also ganz herzlichen Dank dafür. Ich habe mich, auch die Aktion Brot für die Welt hat geschrieben, die haben sich natürlich gewundert, eine solche große Kollekte zu bekommen von einem Jugendgottesdienst. Ich soll mich im Namen von Aktion Brot für die Welt bedanken und tue das auch gerne. Ihr kriegt zum Lohn natürlich noch eine Geschichte vorgelesen. Ich habe in dem Buch hier, also irgendwas suche ich ja noch, ich habe ja hier sehr viel gelernt. Ich wusste zum Beispiel, dass es Nashörner gibt, aber wusstet ihr schon, dass es Nashörner gibt? Ein Nashorn und ein Trockenhorn spazierten durch die Wüste. Da stolperte das Trockenhorn und Nashorn sagte, siehste. So, also jetzt kommt noch ein Gedicht. Und zwar steht hier oben drüber, warum die Zitronen sauer wurden. Ich muss das wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen, ich weiß noch nicht genau mehr, wann dies gewesen ist, so süß wie Candy. Bis sie einst sprachen, wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen. Auch finden wir das Gelb abscheulich und wollen rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sagte, daraus kann nichts werden. Ihr müsst so bleiben, ich bedauere. Da wurden die Zitronen sauer.
Wenn du mal bei Nacht im Dunkeln ausgehst oder in einem unbekannten Haus stehst, du brauchst Licht, denn sonst siehst du nicht. Wenn du mal bei Nacht im Dunkeln ausgehst oder in einem unbekannten Haus stehst, du brauchst Licht, denn sonst siehst du nicht. Auch hat dein Leben dunkle Stellen und die möchtest du erhellen. Du brauchst Licht, denn sonst siehst du nicht. Dieses Licht in deinem Leben, das kann dir nur Jesus geben. Du brauchst Jesus, denn er ist das Licht. Singen wir das nochmal, ne? Wenn du mal bei Nacht im Dunkeln ausgehst oder in einem unbekannten Haus stehst, du brauchst Licht, denn sonst siehst du nicht. Wenn du mal bei Nacht im Dunkeln ausgehst oder in einem unbekannten Haus stehst, du brauchst Licht, denn sonst siehst du nicht. Auch hat dein Leben dunkle Stellen und die möchtest du erhellen. Du brauchst Licht, denn sonst siehst du nicht. Dieses Licht in deinem Leben, das kann dir nur Jesus geben. Du brauchst Jesus, denn er ist das Licht. Wenn du mal an eine schwere Last hebst oder deinen Schrebergarten umkrebst, du brauchst Kraft, denn sonst schaffst du's nicht. Wenn du du mal an einer schweren Last hebst oder deinen Schwebegeißeln umkrebst. Du brauchst Kraft, denn sonst schaffst du's nicht. Auch hat dein Leben vieles Schweres, du möchtest, dass es leichter wäre. Du brauchst Kraft, denn sonst schaffst du's nicht. Diese Kraft in deinem Leben, die kann dir nur Jesus geben. Du brauchst Jesus, denn er ist die Kraft. Ende blank bist und vor lauter Hunger schon halb krank bist. Du brauchst Brot, denn sonst lebst du nicht. Wenn du mal am Monatsende blank bist und vor lauter Hunger schon halb krank bist, du brauchst Brot, denn sonst lebst du nicht. Auch deine Seele, die hat Hunger, und den möchtest du gern stillen. Du brauchst Brot, denn sonst lebst du nicht. Dieses Brot in deinem Leben, das kann dir nur Jesus geben. Du brauchst Jesus, denn er ist das Brot.
Liebe Freunde, ihr wisst, die UNO hat das Jahr 1985 zum Jahr der Jugend erklärt. Diese Erklärung hat mit der Erklärung der Menschenrechte durch die UNO das eine gemeinsam: man kann sie befolgen oder auch nicht. Und folgsam wie ich bin, habe ich mir gedacht, machst du mal im Jugendgottesdienst was zum Jahr der Jugend. Also habe ich mir die Bibel hergenommen und habe nur nachgeguckt, wo da was über Jugend und junge Leute drin steht. Da steht eine ganze Menge drin. Das geht ja gleich auf der ersten Seite los mit den Zweien, mit Adam und Eva. Aber die Geschichte kennt ihr, die erzähle ich euch nicht. Ich erzähle euch heute die Geschichte von vier jungen Männern. Danny, Hansi, Micha und Atze. Natürlich stand bei denen im Ausweis nicht Danny und Atze drin, sondern der volle Name, also Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Aber den Ausweis, den hatten sie denen gerade weggenommen. Und das kam so, das könnt ihr nachlesen im Alten Testament, beim Propheten Daniel im ersten Kapitel. Es war mal wieder Krieg. Da seht ihr schon, dass die Geschichte voll aus dem Leben gegriffen ist. Denn seit es den Menschen gibt, da gibt es Krieg. Den Höhepunkt auf dieser Strecke haben wir ja gerade hinter uns. Das war der Zweite Weltkrieg mit 50 Millionen Toten. Man sollte meinen, dass danach die Menschen vom Krieg mal die Schnauze voll hätten. Aber ganz im Gegenteil. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs, da hat es schon wieder über 150 Kriege gegeben mit mindestens 21 Millionen Toten. Wenn 1985 das Jahr der Jugend vorbei sein wird, da kriegen wir wieder eine neue Statistik und dann werden wir erfahren, wie viele Millionen junge Männer in diesem Jahr ihr Leben im Krieg haben lassen müssen. Denn es sind ja meistens die jungen Männer, die ihre Knochen hinhalten müssen, wenn die alten Männer, die die Macht in der Hand haben, anordnen, dass ein neuer Krieg stattfinden soll. Es war also Krieg. Und Nebukadnezar, der König von Babel, der steht vor dem Turm der Hauptstadt von Israel, Jerusalem. Und als er die Stadt eingenommen hat, da hat er sich ein paar Souvenirs mitgenommen, wie das ja bei solchen Siegen üblich ist. Und zwar ließ er nicht nur einen Teil der kostbaren Geräte aus dem Tempel mitgehen, So einer wie der, der nimmt nicht nur Schätze aus dem Tempel, der nimmt auch gleich Schätze aus dem Volk, der nahm sich einen Teil der Jugend mit. Der Nebukadnezar, der stand auf dem Standpunkt, wer die Jugend hat, der hat die Zukunft. Nebukadnezar war einer der Ersten, der so dachte, Adolf Hitler war einer der Letzten, der so dachte, und wer heute immer noch so denkt, ist wirklich einer der Hinterletzten. Denn obwohl Hitler die Jugend hatte, hatte er ja nicht die Zukunft. Das tausendjährige Reich, von dem Hitler geträumt hat, das hat gerade 12 Jahre gedauert. Und das liegt jetzt hinter uns in einer fernen Vergangenheit wie so ein böser, vergangener Traum. Genauso wie das babylonische Weltreich einer fernen Vergangenheit angehört. Aber in der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, im 6. Jahrhundert vor Christus, da war Nebukadnezar noch dicke da mit seiner These, wer die Jugend hat, der hat die Zukunft. Ich lese euch vor aus dem 1. Kapitel vom Propheten Daniel. Da sprach der König zu Aschpenas, seinem obersten Diener, er sollte einige von den Kindern Israel auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Männer. Die jungen Männer fordert er. An den jungen Mädchen hat er kein Interesse. Vom kriegstechnischen Standpunkt aus gesehen sind ja die Mädchen bloß wichtig für die Nachschubproduktion von Kanonenfutter. Und erst später der Napoleon, der hat den berühmten Satz gesagt, gebt mir Mütter, weil er Soldaten brauchte. Und Adolf Hitler, der hatte dann jeder deutschen Mutter, die ihr viertes Kind gebar, noch ein Mutterverdienstkreuz umgehangen. Im Erfinden von Verdienstkreuzen waren die ganz groß. Aber so weit war der Nebukadnezar noch nicht. Ihm genügten erstmal die Jungs. Und zwar beschränkt er seine Auswahl, so heißt es hier, auf die, ich habe es schon vorgelesen, die mussten also aus gutem Hause stammen, die keine Gebrechen hätten. Für gebrechliche junge Männer hat Nebukadnezar nichts übrig. Die können weder die Gasmaske tragen, noch können die eine Handgranate schleudern. Die sind im Kriege zu nichts zu gebrauchen und schon in Friedenszeiten machen die bloß Unkosten. Und darum suchen die Nachfolger von Nebukadnezar heute überall auf der ganzen Welt nach Möglichkeiten, um zu verhindern, dass Behinderte überhaupt erst geboren werden. Und wenn sie feststellen oder auch nur vermuten, dass ein behindertes Kind auf die Erde kommen könnte, dann versuchen sie, die Geburt zu verhindern, indem sie den Schwangerschaftsabbruch empfehlen oder durchführen, also das Kind töten. Und wenn das behinderte Kind doch zur Welt gekommen ist, dann versuchen sie eben, es möglichst lautlos wieder aus der Welt zu schaffen. Das war wieder Adolf Hitler, der das in großem Stil betrieben hat. Die Nazis, die haben dieses Wort erfunden vom lebensunwerten Leben. Und die haben behinderte Menschen deswegen vergast, bloß weil sie Behinderte gewesen sind. Die Hiefrigen, die Gebrechlichen, die Behinderten, die haben in der Welt Nebukadnezars keine Chance. Wenn ich von Nebukadnezar spreche, da meine ich den König von Babylon aus dem 6. Jahrhundert. Aber Nebukadnezar ist gleichzeitig ein Symbol. Das ist ein Symbol für alle Jahrhunderte, ein Symbol für alle die Mächte, die die Jugend, die die Juden, die die Menschen, die die Seelen, die das Leben überhaupt bedrohen. Leute, Nebukadnezar, der lebt mitten unter uns, der lebt in uns. Nebukadnezar, das ist der Geist der Zeit, der in uns allen steckt und der uns alle angesteckt hat. Denn das Ideal einer Jugend, wie es der Nebukadnezar im 6. Jahrhundert vor Christus hatte, das ist ganz täuschend ähnlich dem Ideal von Jugend, das wir heute haben. Ich muss bloß mal tauchen und einen Schluck trinken, weil meine Stimme sonst wieder weggeht. Schönen Dank. Mal sehen, ob der Döpp hier stehen bleibt. Ja, oder das. Mal sehen. Ich darf nicht so viel fuchteln. Na, gut. Ich lese euch nochmal vor, was der Nebukadnezar für eine Jugend verlangte. Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären. Das ist doch haargenau das Ideal von Jugend, wie es hinter jeder Werbung für Kosmetik, Kaserne und Kader steht. Schön muss sie sein, die Jugend. Und das Wort schön und jung, das ist doch für uns heute gleichbedeutend wie alt und hässlich. Und noch die älteste Schreckschraube, die windet sich einen poppigen Schal um den Dirnenhals, um auf jung zu machen, Noch der älteste Popper der Stadt zwängt seine fette Bierwampe in ein paar enge Jeans rein, um auf jung zu wirken. Da fährt meine Tasse ab, wenn ich sowas sage, ja. Ja, es ist doch wirklich so, Jungsein ist angesagt. Auf Biegen und Brechen und Platzen. Und auch für unsere Rentner hat die Jugendmode noch ein attraktives Angebot. Naja, und die übrigen Merkmale, weise und begabt, klug, verständig, das sind doch heute Selbstverständlichkeiten für jedes Schulkind. Genauso wollen wir unsere Kinderchen doch gerne haben. Und da ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Die Frage ist bloß, wozu will Nebukadnezar seine Jugend so haben? Was ist sein Erziehungsziel? Das steht hier ganz klar am Schluss. Es steht, weil es so wichtig ist, gleich zweimal da, im Vers 4 und Vers 5. Das Ziel ist nämlich, dass sie an dem Hof des Königs dienen könnten. Königstreu muss die Jugend sein. Staatstreu. Linientreu. Das ist die Hauptsache. Darauf läuft alles hinaus. Die Jugend muss dem König dienen können. Zum letzten Mal für heute zitiere ich Adolf Hitler, weil der es auch an diesem Punkt auf die Spitze getrieben hat. Er hat mal gesagt, in meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der die Welt erschrecken wird. Ich werde sie in allen Leibesübungen ausbilden lassen. Ich will eine athletische Jugend, das ist das Erste und Wichtigste. Beherrschung müssen sie mir lernen. Sie sollen mir in den schwierigsten Proben die Todesfurcht besiegen lernen. Das Vorbild der Ordensburgen, in denen Hitler seine Jugend auf Bestie getrimmt hat, das waren eben die Schulen von Nebukadnezar aus dem 6. Jahrhundert. Der hat für die jungen Männer aus Israel dort gut gesorgt, der hat bestens für die gesorgt. Die kriegten die beste Erziehung, die kriegten die besten Posten. Und auch sonst wird er einiges an seinem Hof für die zu bieten gehabt haben. Mal ein Sommernachtsball, mal ein Jugendfestival, mal ein harter Sportlertest oder auch ein Schützenfest. Jedenfalls lässt es sich der Nebukadnezar etwas kosten, seine Jungs zu erziehen. Das heißt, bei dieser Erziehung handelt es sich eigentlich um eine Umerziehung. Der Nebu, der will Königsdiener. Und was er vor sich hat, sind Gottesdiener. Die vier jungen Männer, das sind Juden. Das heißt, das sind Menschen, die an Gott glauben und denen das erste Gebot in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Um solche Gottesdiener zu Königsdienern umzuschulen, dazu ist Umschulung nötig. Und das klappt nicht so von heute auf morgen, da wird ein Plan aufgestellt. Und zwar ein Dreijahresplan. Und dieser Dreijahresplan, den der Nebukadnezar aufstellt, der hat drei Schwerpunkte. Denn Nebu weiß, dass der Mensch aus drei Teilen zusammengesetzt ist. Leib, Seele und Geist. Und deshalb kümmert sich Nebu um ihren Geist und bestimmt, was sie zu denken haben. Der kümmert sich um ihre Seele und bestimmt, was sie zu glauben haben. Und er kümmert sich um ihren Leib und er bestimmt, was sie zu essen haben. Nebus Erziehungsprogramm, das ist total. Der erste Punkt der Umschulung, das ist die Umbenennung. Den Jungs werden als erstes die Ausweise weggenommen, das heißt, ihnen werden ihre Namen genommen. Und sie kriegen neue. Und er nannte Daniel Belshazzar und Hanania Shadrach und Mishael Meshach und Azaria Abednego. Diese Umbenennung, das ist keine harmlose Spielerei, sondern da steckt System dahinter. Ihr müsst wissen, dass in allen diesen hebräischen Namen das Wort Gott vorkommt. Daniel bedeutet, Gott ist Richter, also Gotthard. Michael bedeutet, wer ist wie Gott, also Gottwald. Hanania bedeutet Güte Gottes, also Gott lieb. Und Asaja, das bedeutet Gott hilft, also Gott hilft. Stellt euch mal vor, die haben Unterricht. Die haben gerade Babi. Babi ist die Abkürzung für babylonische Bürgerkunde. Und Und nun sagt der Lehrer, Gott helft, sei doch mal so lieb und hilft dem Gottlieb beim Abwischen der Tafel, damit der Gotthard verbessern kann, was der Gottheit alles falsch gemacht hat. Solche frommen Namen sind natürlich an der Kaderschmiede Nebus einfach untragbar. Das verhasste Wort Gott, das muss verschwinden. Und die Erinnerung an die frommen Eltern, die ihnen diese Namen gegeben haben, an die Gemeinde zu Hause, überhaupt an die Heimat, an Gott, die muss weg. Und was jetzt in die Köpfe der jungen Männer rein muss, das ist die Weltanschauung des neuen Herrschers. Die müssen sein Denken übernehmen und deswegen ist es wichtig, dass sie auch seine Sprache übernehmen. Sie sollen, so heißt es, das ist der zweite Erziehungspunkt, sie sollen chaldäisch sprechen und schreiben, lernen. Das ist ja klar, ein richtiger Diener, der muss die Sprache seines Herrn verstehen. Und nur so kann das Erziehungsziel, vor dem König zu dienen, erreicht werden. Und nun kommt noch der dritte Schwerpunkt. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. Das war natürlich nobel, den Jungs das gleiche Futter zu geben, was seine Majestät Höchstero selbst am Tische speiste. Aber auch das hatte seinen Haken. Denn von dem, was am Königshof gegessen und getrunken wird, zumindest von dem Fleisch und dem Wein, wurde immer ein Teil den Götzen geopfert. Und das war der Punkt, wo die vier jungen Männer nicht mehr mitmachen konnten. Und um das zu verstehen, da wollen wir uns die Vierer mal ein bisschen näher ansehen. Vor allem den Daniel. Der Daniel ist ein junger Mann, der an Gott glaubt. Und er wird gezwungen, in einer gottlosen Welt zu leben, die ihn zu einem gottlosen Fürstenknecht umfunktionieren will. Der Daniel ist ein junger Mann, der ein waches Gewissen hat. Und durch die Gewissenhaftigkeit dieses Menschen an einem einzigen Punkt, da kommt es zu einer folgenschweren Gehorsamsverweigerung aus Gewissensgründen. Der Daniel ist ein junger Mann, der weiß, man braucht, um im Glauben nicht kaputt zu gehen, Freunde. Also sucht er Freunde. Aber wie das so ist, er findet nur ganz wenige. In einer Jugend, die bloß an der Flasche und rumhängt, da finden sich wenige, die Lust haben, Gott die Treue zu halten. Hunderte, Tausende sind mit ihm in der gleichen Gefangenschaft. Aber er findet nur ganze drei. Den Hansi, den Mischa und Atze. Vier junge Männer von Tausenden, die bereit sind, Gott die Treue zu halten. Und die vier setzen sich zusammen und die sagen sich, wir würden zwar lieber ganz woanders leben, aber wir leben nun mal hier. Gott hat uns hierher gestellt. Und deswegen ist das nicht unsere Aufgabe, dass wir jetzt Plakate schreiben, Nebu ist blöde. Das ist nicht unsere Aufgabe, Fluchblätter zu verteilen gegen Babylon oder staatsfeindliche Texte zu schreiben. Wir haben diesem Staat zu gehorchen, ob es uns passt oder nicht. Wir müssen manches mitmachen, zum Beispiel das Umschulungsprogramm. Da können wir auch nicht aussteigen. Wir müssen manches schlucken, was uns nicht schmeckt, ohne dass wir unseren Glauben an Gott zu verleugnen brauchten. Aber es gibt für alles eine Grenze. Und wenn die überschritten wird, da ist dann auf einmal die Trennung von Gott vollzogen. Und deshalb, so sagen sich die vier, müssen wir uns eine Grenze setzen. Bis wohin wir gehen können, bis wohin der König mit uns rechnen kann und ab wo wir sagen, jetzt ist Schluss. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mit dieser Grenzziehung, da tun sie etwas ganz Wichtiges. Die retten dadurch ihren Glauben. Viele Menschen haben ihren Glauben nicht verloren durch Zweifel oder durch irgendwelche Argumente, sondern einfach durch Anpassung an eine gottlose Umwelt. So ist das nämlich damals vielen Juden in Babylon gegangen. Erst haben sie ein bisschen mitgemacht, dann haben sie sich immer mehr angepasst. Und dann kamen die Zweifel, dann kam der Gedanke, ob es wirklich einen Gott gibt. Und dann haben sie ihren Glauben verloren. Diese vier jungen Männer, die haben ihren Glauben dadurch gerettet, dass sie sich eine Grenze gesetzt haben. Und zwar haben sie die Grenze an dem Punkt gezogen, wo es ums Essen und wo es ums Trinken ging. Ich habe das schon erwähnt, von dem Fleisch und dem Wein, den es am Königshof zu trinken gab, wurde den Göttern geopfert. Wenn die vier da mitgemacht hätten, da hätte es so ausgesehen, als ob die auch die babylonische Weltanschauung übernommen hätten. Als ob die auch an diese Götter dort unten glauben würden. dann hätte jeder, der die beim Essen erwischt hätte, gesagt, na guck mal an, jetzt sind die auch umgekippt. Sind auch Nepokisten geworden.
Der Daniel, so heißt es hier im Vers 8, der nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht verunreinigen wollte. Der marschiert zum obersten Küchenbullen, macht Meldung, klappt die Haken zusammen, sagt, melde gehorsamst. Alle Zimmergenossen von Stube 14 haben was gegen Fleisch und gegen Wein. Könnten wir bitte auf Diät gesetzt werden? Und Gott, so heißt es hier, und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Küchenchef günstig und gnädig gesinnt wurde. Die Küchenschabe druckt nämlich ein Fettauge zu und genehmigt Wasser statt Wein. Allerdings hat er noch Schiss, dass die Jugendfreunde, wenn sie die königlichen Schnitzel nicht essen, etwas zum Fleische fallen. Und so dünne sind sie dann als Regierungskader nicht mehr geeignet, gehen vielleicht höchstens noch für die Kreisebene zu verwenden. Und da fürchtet er um sein Leben, wenn das rauskommt. Aber Daniel, der macht nun der Küchenschabe Mut und sagt, versuch's doch mal mit deinen Knechten wenigstens 10 Tage lang und lass uns Gemüse essen und Wasser trinken. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute die von des Königs Speise essen, zeigen. Und dieser Test, der wird also gemacht. Und nach 10 Tagen, so heißt es hier, sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Diese Geschichte, das ist keine Werbung für alternative Ernährung mit Müsli und Möhrengeschabe und so. Obwohl ich natürlich sagen muss, dass wir alle viel zu viel Fleisch essen, das ist wirklich wahr. Vor allem die viele Schweinefleischesserei ist wirklich ungesund. Also da bin ich mir mit Miss Piggy völlig einig. Das steht. Das steht übrigens alles schon in der Bibel drin. Und wenn wir uns mehr nach den Ernährungsvorschriften der Bibel richten würden, da wären wir alle wahrscheinlich viel gesünder. Es gäbe weniger kranke Menschen, wenn die Menschen Gott mehr gehorsam wären und das täten, was in diesem Buch hier drin steht. Auch Fett, Bauch, Nier und Gallenstein kann die Folge von Gottlosigkeit sein. Aber in unserer Geschichte, da geht es jetzt nicht bloß um die Gesundheit des Leibes, es geht um die Gesundheit der Seele. Es heißt ja in der Bibel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Du kannst noch so viel zu essen haben, wenn du unglücklich bist, da schmeckt's nicht. Und wenn du mit schlechtem Gewissen isst, da bekommst du nicht. Der Daniel, der knabbert seine Radieschen, mit einem guten Gewissen, mit einem dankbaren Herzen, mit einem fröhlichen Tischgebet und deswegen bekommt es ihn. Der fühlt sich wohl bei Milch und Kohl, obwohl das, was er isst, also Kohl und Gemüse, in den Augen von Nebukadnezar und der Welt eine verachtete Speise ist. Wie viele Kinder müssen sich gefallen lassen, dass man verächtlich zu ihnen sagt, was die euch da an der Christenlehre erzählen, das ist doch Kohl. Wie viele Jugendliche müssen sich gefallen lassen, dass zu ihnen verächtlich gesagt wird, was die euch da im Konfirmandenunterricht erzählen, das ist doch Käse. Wie viele Menschen müssen sich gefallen lassen, dass verächtlich zu ihnen gesagt wird, was die euch da in der Kirche erzählen, ist doch kalter Kaffee. Vor diesem abgestandenen Zeug kann man doch nicht leben. Man braucht für das Leben heute eine ganz andere Grundlage, einen ganz anderen Standpunkt. Das hören wir nun schon seit Nebus Zeiten. Aber Leute, seit Erschaffung der Welt, da ist das Wort Gottes der sicherste Standpunkt der Welt. Gott segnet alle, die ihm gehorsam sind. Und am Ende unseres Kapitels, da heißt es von den 4 jungen Männern, und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Gott ist denen treu, die ihm die Treue halten. Und wenn du Gott die Treue hältst, dann wird er dich auch nicht sitzen lassen. Sondern er wird dir zum Leben genau das geben, was du zu deinem Leben brauchst. Wer nach Gottes Wort lebt, der wird nicht verkohlt, sondern er wird gesegnet. Und der Daniel, der wurde von Gott reich gesegnet. Gott hat ihm Freunde gegeben, er hat ihm Gesundheit gegeben. Er gab ihm Verstand, er gab ihm Erfolg, er gab ihm einen wunderbaren Posten. Der Daniel arbeitet als ein treuer Staatsdiener an einem der höchsten Posten der babylonischen Regierung, Symbole des babylonischen Staates. Aber die höchste Autorität seines Lebens war und blieb immer Gott allein. Um nochmal auf den Satz, wer die Jugend hat, hat die Zukunft zurückzukommen, das hat also bei dem Nebu auch nicht geklappt. Obwohl der die Jugend, wie ich euch geschildert habe, ganz schön im Griff hatte. Es dauerte nicht lange, da klappte das babylonische Weltreich zusammen. Es kam das nächste Großreich, es kam der nächste Herrscher, der Kyrus. Und Nebu, der hatte abgegessen. Und am Schluss unseres Kapitels, im allerletzten Vers, da heißt es, und Daniel blieb im Dienste bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Hier steht nicht Nebukadnezar blieb. Hier steht, Daniel blieb. Weil die Bibel nämlich gesagt hat mal, wer mir gehorcht, der wird sicher bleiben. Vertraut auf den Herrn für immer, das Lied hat es damals noch nicht gegeben. Aber so, wie wir es in dem Lied jetzt gleich singen wollen, so hat der Daniel damals gelebt. Und ich wünsche dir, dass du auch so leben kannst. Amen.
Schöpfer, wir danken dir dafür, dass wir diesen Tag erleben können. Wir danken dir für all die Schönheit, die wir heute erfahren und erlebt und gesehen haben. Wir danken dir für die Schönheit der Natur. Wir danken dir für die Geborgenheit dieser Gemeinschaft. Wir danken dir dafür, dass wir merken, dass dein Wort, was uns in der Bibel überliefert ist, unser Leben betrifft. Und vor allem danken wir dir dafür, dass du uns eingeladen hast, deine Kinder zu sein. Hab Dank, dass du deinen Sohn Jesus Christus als die menschgewordene Einladung hier auf diese Erde geschickt hast und dass er unübersehbar zu dir gerufen hat. Und Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du jeden Menschen lieb hast, dass dir keiner zu unwichtig ist, dass du nicht das Äußere ansiehst und nach dem Augenschein gehst, sondern die Herzen ansiehst. Und danke, dass du jeden suchst und jeden rufst, jeden einlädst und jedem die Schuld vergibst, was auch immer er hinter sich hat. Hab Dank, dass dieser Ruf zu dir heute gültig ist. Hab Dank, dass du jeden hier in diesem hohen Haus meinst. Danke, Herr, dass du die Kraft hast, aus den Bruchbuden, die unser Leben manchmal darstellen, Häuser zu machen, in denen man sich wohlfühlen kann, wie man andere einladen kann. Danke, dass du die Kraft gibst, das Leben zu leben und zu gestalten, nicht nur auszuhalten.
Fürchtet sich nicht. Na, Tod und Wir legen uns aufs Kreuz, es geht mit uns bergab. Doch wir stehen wieder auf. Wir legen uns am Schluss als Tote in ein Grab. Doch wir stehen wieder auf. Thank you. gelacht über die dummen Christen. Und ich stand dabei und sagte nichts und habe noch gelacht. Herr, hilf mir in meiner Angst, vor der Konsequenz ein Christ zu sein. Ich will etwas tun, doch kurz davor fehlt mir der Mut. Neulich in der Schule wurde ich wieder mal gefragt, ob ich einer sei von den Christen. Und ich sagte nichts und wurde rot und tat so, als ob ich mal müsste. Konsequenz ein Christ zu sein. Ich will etwas tun, doch kurz davor fehlt mir der Mut. Neulich in der Stube gab mein Vater mir den Rat, reih dich ein in die Masse und schweige. Und ich sagte nichts und dachte nur bei mir, das wär mir doch nun viel zu feige. Herr, hilf mir in meiner Angst, vor der Konsequenz ein Christ zu sein. Ich will etwas tun, doch kurz davor fehlt mir der Mut. Darauf an, ob du dich und die anderen beliebst. Herr, hilf mir in meiner Angst, vor der Konsequenz ein Christ zu sein. Ich will etwas tun, doch kurz davor gib mir der Mut. Herr, hilf uns in unserer Angst, vor der Konsequenz ein Christ zu sein. Wir wollen etwas tun, wir wollen etwas tun. Hilf uns dabei, hilf uns dabei, hilf uns dabei.
Meine Tochter, meine Älteste, hat mir erzählt, dass sie in der Schule hochgenommen wurde, weil sie zum Kindergottesdienst geht und weil sie christliche Eltern hat. Und da habe ich zu ihr gesagt, weißt du, das ist mir ganz genauso gegangen, als ich zur Schule gegangen bin. Das ist nun mal so. Ich sage, wie hast du dich dabei gefühlt? Blöd. Und dann sagt sie, weißt du, dann habe ich den anderen erzählt, dass Gott mal eine neue Welt schaffen wird, dass das hier, was wir hier erleben, nicht alles ist. Dass Gott mal eine neue Welt schaffen wird, ohne Krieg, ohne Not und Tod, ohne Sorgen und Särge. Und das haben sie da gesagt, frage ich. Das haben sie nichts mehr gesagt, fragte sie. Und ich habe ihr Mut gemacht, wie ich jedem hier Mut machen möchte, Mut machen will, dass ihr, wo ihr seid, in eurer Seminargruppe, in eurer Brigade, in eurer Klasse, euren Herrn nicht zu verleugnen, den nicht zu verschweigen, nachdem ihr genannt seid. Wir sind ja manchmal versucht, so das Verbindende zu sagen, nicht? Was so unser humanistisches gemeinsames Grundanliegen ist und so. Und dass wir dabei das verschweigen, was uns eigentlich zu Christen macht. Nicht das humanistische Anliegen von Jesus macht uns zu Christen. Das nicht. Das sind viel grundsätzlichere Dinge, die Christus geklärt hat, als er am Kreuz gestorben ist. Und wenn wir das verschweigen, dann verraten wir Jesus. Wir können darum bitten, dass wir den Mut haben, auch das zu sagen, was das Wesentliche ist. Neben all dem Wichtigen, das Wesentliche. Davon möchte ich jetzt ein Lied singen als Ermutigung für euch alle, ihr Christen.
sagt. Er will, dass jeder es hört. Drum sag es, auch wenn keiner fragt. Verschweige nicht, Golgatha, den dritten Tag nach der Nacht. Voll Freude sing, was geschah, was Jesus in die Welt gebracht. Wenn du sagst, dass Christus kommt, sprich und still. Und wisse dies, wenn du wagst, gewinnst du Menschen darum hin.